HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Martin Walker, der in Schottland geborene Schriftsteller, ist in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund durch seine Bruneau-Krimi-Romane, die sämtlich im Périgord in Südfrankreich spielen. Er spricht sehr gut Deutsch, deswegen auch oft hier zu erleben in Deutschland und ist bei seinen öffentlichen Auftritten auch ein glänzender Unterhalter. Und was man dabei nicht vergessen darf, er arbeitet zusätzlich in einem Think Tank für Topmanager in Washington und ist dort mit Zukunftsfragen befasst, egal ob es um die Digitalisierung oder den Klimawandel geht. Nun aber zu seinem 14. Fall mit Bruneau, Chef de Police. Bruneau ermittelt, wie gesagt, im Périgord in dem Städtchen Saint-Denis und die Kriminalgeschichten um ihn zeichnen sich durch eine Mischung aus Mordgeschehen, Geschichte und Vermittlung von Kochkunst aus. Dorothee Meyer-Karwick, um was geht es diesmal genau?
Ja, diesmal geht es um einen ganz alten Fall, also einen Mord, der schon vor 30 Jahren begangen wurde und bis heute nicht aufgeklärt wurde. Ein Trüffelsammler fand damals eine Leiche im Wald nahe einem Campingplatz. Die Leiche lag schon damals ein Jahr etwa dort und Bruneaus Chef Jean-Jacques war damals noch ganz jung und es nagt an ihm bis heute, dass er den Fall nicht aufklären konnte.
Und wer ist damals zu Tode gekommen?
Selbst das wusste man nicht. Es war ein junger Mann. DNA-Abgleich war damals noch unbekannt. Jean-Jacques hatte zu dieser Zeit noch nicht mal ein Röntgengerät zur Verfügung. Und bei der Obduktion konnte man nichts Rechtes finden. Und so kam er damals auf eine ungewöhnliche und etwas makabre Idee.
Er kaufte einen großen Topf, den er aus eigener Tasche bezahlte, trennte den Kopf der Leiche ab und ging damit in die Küche des Präsidiums, wo er nach einem Campingkocher verlangte. Im Innenhof kochte er daraufhin den Schädel aus, bis alles Gewebe von ihm abgefallen war. Das Ganze dauerte ziemlich lange, und der Geruch, der sich dabei entwickelte, griff schnell auf die umliegenden Gebäudeteile über. Anfangs nur neugierig, reagierten Kollegen und all diejenigen, die sich in der Nähe aufhielten, zunehmend entsetzt. Schließlich wurden auch zwei Reporter der Lokalpresse darauf aufmerksam, die ihr Büro neben dem Präsidium hatten. Der Gestank war durchdringend, blieb aber zum Glück auf die unmittelbare Nachbarschaft begrenzt. Gleichwohl beschwerten sich bald betroffene Ladenbesitzer und schließlich verlangten der Bürgermeister und der Präfekt nach einer Erklärung. Beide trugen eine Mund-Nasen-Maske, die mit einer mentholhaltigen Flüssigkeit getränkt war. Als sie im Präsidium eintrafen, hatte sich über den Lokalsender bereits die Nachricht verbreitet, dass die Polizei eine Leiche kochen würde.
Ja, das war ein Ausschnitt aus Tête-à-Tête, der 14. Fall für Bruneau, Chef de Police. Auch dieser Titel ist, wenn man ihn direkt übersetzt, ein bisschen makaber, Kopf an Kopf. Und das ist ein Krimi von Martin Walker und wir hörten Johannes Steck als Interpreten. Also durchs Auskochen des Kopfes kommt heraus, wie dieser Mensch, dieser junge Mann zu Tode kam, nämlich durch einen Schlag auf den Kopf. Aber wer ist er denn nun? Niemand scheint ihn zu vermissen. Der Schädel, der dann einfach Oscar genannt wird, steht dann viele Jahre bei Jean-Jacques im Büro und erinnert den an seinen ungelösten Fall. Und als Bruneau nun in der Jetztzeit, er interessiert sich sehr für Geschichte und Archäologie, im Prähistorischen Museum steht und sieht, dass sich aus Knochenfunden rekonstruieren lässt, wie ein Mensch zu Lebzeiten aussah, kommt ihm die Idee, diese Methode auch in diesem ungeklärten Mordfall anzuwenden. Er spricht jetzt mit einer jungen Wissenschaftlerin, die die Köpfe prähistorischer Menschen rekonstruiert hat und fragt sie aus.
Variiert die muskuläre Struktur eines Gesichts mit den kleinen Unterschieden in der Form jedes Schädels? Genauso ist es, antwortete sie und nickte entschieden. Wir nutzen Lasermesstechnik und können damit einen Schädel mikromillimetergenau abtasten und die Daten in einen Computer eingeben, der ein dreidimensionales Modell erstellt. Ein 3D-Drucker liefert uns dann einen entsprechenden Kopf. Den vergleichen wir danach wiederum mit Lasertechnik mit einem originalen Abguss des Schädels, um zu prüfen, ob beides wirklich absolut identisch ist. Dieses Verfahren zu entwickeln hat ein ganzes Jahr gedauert. Jetzt funktioniert es fast von selbst. Wozu die vom Computer ausgedruckte Version, wenn Sie doch schon einen Abguss des Schädels haben? Weil wir die Möglichkeiten des Computers genutzt haben, an der Muskulatur zu arbeiten, antwortete Elisabeth. Übrigens können wir auch dank der Computer die von uns erzeugten Bilder mit Kollegen in der ganzen Welt teilen. Wenn Sie die Haarfarbe eines jungen Mannes kennen und wüssten, dass er in seinen 20ern war und eine sportliche Figur hatte, könnten Sie ihn dann ziemlich genau abbilden? Gewiss, Bruno. Ich schätze, Sie haben ein bestimmtes Skelett im Sinn und hoffen auf meine Hilfe.
Genau so ist es natürlich. Und die Wissenschaftlerin vermittelt dann eine junge Kollegin, die sich dann gern an diese aufwendige Arbeit macht.
Und so weiß man dann annähernd realitätsgetreu, wie der Tote aussah und wer er war?
Ja, man hat dann noch eine andere Spur. Also jetzt macht man doch noch einen DNA-Abgleich und mit dem findet man den Sohn von diesem getöteten Mann, einen in Mali wiederum getöteten Soldaten und darüber dann eine Halbschwester, die noch gar nicht wusste, dass ihr Bruder einen anderen Vater hatte als ihr selbst. Die Mutter ist leider schon tot, der andere Vater dement, also darüber ist also auch nichts herauszubekommen, aber eine alte Freundin der toten Mutter hilft dann weiter.
Und daran hört man schon, das ist ein ziemlich vertrackter Fall, aber Profi-Krimi-Freunde wollen ja auch nicht unterfordert werden.
Ja, genau. Und es gibt auch einige tote Gleise, so wie in echten Kriminalfällen. Man wird aber von Martin Walker schon sehr gut an die Hand genommen. Es ist also nicht zu kompliziert, obwohl auch in diesem Krimi mal wieder die große Zeitgeschichte eine Rolle spielt, nämlich in diesem Fall die Rosenholz-Akten und die zerfallende DDR.
Dorothee Meyer-Karweg, die Rosenholz-Akten. Mir sagt es jetzt erstmal nichts, außer dass ich diesen Begriff schon mal gehört habe. Das müssen Sie vielleicht auch vielen anderen erst nochmal ins Gedächtnis rufen.
Ja, das waren also Akten, die Tausende von Agenten und Agentinnen der Stasi, also der Staatssicherheit der DDR, auflisteten. Und damit ist das ein ganz einzigartiges Dokument der Spionage und der Geheimdienste im Kalten Krieg. Die DDR hatte versucht, diese Liste vor dem Zusammenbruch zu vernichten, aber es gab eine Kopie und die gelangte dann in die Hände der CIA. Die CIA gab die Inhalte eigentlich an die Verbündeten heraus, nur nicht an Frankreich. Was dann zu Spannungen zwischen Frankreich und den USA führt, soweit so real. Und in diesem Krimi ist es dann so, dass man diesen Toten schließlich identifiziert und feststellt, er hat was mit der DDR zu tun und mit der Stasi und der Mörder dann auch.
Also der Fall ist hochspannend und hat auch bestimmte Dimensionen, die weit in die Geschichte reichen. Aber ich hatte ja schon gesagt, bei den Krimis von Martin Walker geht es auch immer wieder um gutes Essen und auch die Sehenswürdigkeiten des Périgord. Das erwarten seine Fans mittlerweile auch von ihm, sodass ich davon ausgehe, dass Walker die Erwartungen auch hier nicht enttäuschen wird.
Nein, das tut er nicht, wobei wir im 14. Fall natürlich schon viele Sehenswürdigkeiten kennen. Also Burgen, prähistorische Höhlen, schöne alte Städtchen, all das kommt wieder vor, wird erwähnt, wird beschrieben. Hier geht es dann verstärkt noch um den Hund von Bruno, den Basset mit dem Namen Balzac. Der ist nämlich in die Zucht eingestiegen. Und es geht um aktuelle Probleme wie Klimawandel. Es ist sehr trocken und sehr heiß in diesem Roman und am Ende kommt es dann auch zu einem schweren Waldbrand, den Bruno und seine Leute mit durchaus unkonventionellen Mitteln bekämpfen. Auch das ist sehr, sehr schön beschrieben. Um die Liebe geht es diesmal ein bisschen weniger als sonst. Also Bruno wirkt hier so ein bisschen frustriert, aber er hat ja gute Freunde, mit denen er oft tafelt und gute Weine verkostet. Und da läuft einem beim Zuhören schon das Wasser im Munde zusammen. Allerdings auch hier hält die neue Zeit Einzug. Für die junge Wissenschaftlerin muss er diesmal vegan kochen. Aber auch diese Herausforderung meistert er natürlich.
Und der Sprecher ist wieder Johannes Steck, wie bei der Krimireihe um Bruno, Chef de Police, überhaupt im Gesamten. Und was Sie schon uns hier vorgestellt haben, das zeigt, der Mann kennt sich aus mit diesen Werken, er kennt den Duktus, die Diktion und er entwickelt mit seiner sonoren Stimme das Ganze sehr, sehr schön von innen her.
Ja, genau. Seine Stimme liegt satt und gediegen auf dem Text und er nimmt sich, da bin ich ganz froh, mittlerweile ein bisschen stärker zurück bei gewissen Akzenten. Also gerade bei Engländerinnen hat er mir oft ein bisschen zu sehr überzogen. Da ist er inzwischen feinfühliger geworden, sodass man diesem spannenden Krimi wirklich ausgesprochen gern und oft auch mit großem Vergnügen folgt.
Martin Walker, Tête à Tête aus dem Englischen von Michael Windgassen, gelesen von Johannes Steck. Dorothee Meyer-Karwick hat dieses Hörbuch vorgestellt. Es umfasst 8 CDs und das bedeutet in diesem Fall 10,5 Stunden Hörzeit. Beim Diogenes Verlag ist dieses Hörbuch erschienen zum Preis von 26 €.